The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 2. Dezember. Vor der Küste Venezuelas braut sich ein Sturm zusammen. Keiner aus Wind und Wasser, sondern aus militärischem Druck. Im Karibischen Meer und dem Ostpazifik zeigen die USA derzeit eine massive Präsenz. Ein Flugzeugträger, mehrere Kampfschiffe, rund 70 Kampfjets, insgesamt 15.000 Soldaten. Der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen den USA und Venezuela droht zu eskalieren. Die Protagonisten? US-Präsident Donald Trump und Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro. In einem Telefonat soll Trump vergangene Woche Maduro gedrängt haben, das Land zu verlassen, mit freiem Geleit. Maduro soll Gegenforderungen gestellt haben, unter anderem komplette Amnestie, so sagen es Insider gegenüber dem Miami Herald. Trump selbst verriet kaum etwas über das Telefonat. Aber warum mischen sich die USA überhaupt in Venezuela ein? Seit September beschießt das US-Militär venezolanische Boote. Über 80 Menschen kamen dabei bisher ums Leben. Offiziell begründet Washington, das damit den massiven Drogenschmuggel aus Venezuela bekämpfen zu wollen.
In recent weeks you have been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot.
Vor amerikanischen Soldaten hat Trump gesagt, viele venezolanische Drogenhändler kämen über das Meer, um hunderttausende Amerikaner zu vergiften. Aber man würde sie nun endlich stoppen. Parallel ließ die US-Regierung am Samstag den Luftraum über Venezuela sperren. Und es rückt sogar ein möglicher Bodeneinsatz amerikanischer Truppen in den Fokus. Ein US-amerikanischer Krieg wegen Drogenschmuggels? Viele Geopolitik-Experten widersprechen deutlich. Für sie geht es den USA um etwas ganz anderes, nämlich um das schwarze Gold, um Öl. Venezuela verfügt über die größten bekannten Ölreserven der Welt. Seit mehr als 100 Jahren fördern US-Firmen dort Öl, haben Milliarden investiert und erheblich profitiert. Lange floss der Rohstoff zuverlässig in die USA, unabhängig davon, wer in Caracas regiert hat. 1999 kam der Ex-Offizier und Sozialist Hugo Chavez an die Macht. Er hat die Nähe zu Kuba und Russland gesucht und keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber den USA gemacht.
Ayer estuvo el diablo aquí.
Bei einer legendären Rede 2006 vor den Vereinten Nationen hat sich Chavez bekreuzigt, seinen Vorredner Präsident Bush den Teufel genannt und gesagt, es rieche auf der Bühne immer noch nach Schwefel. Mit Chavez haben sich die Beziehungen rapide verschlechtert. Nach seinem Tod 2013 hat Nicolás Maduro die Bühne betreten und den anti-amerikanischen Kurs fortgesetzt. Als der 2018 erneut gewählt wurde, unter Bedingungen, die international stark angezweifelt wurden, haben die USA stattdessen den Oppositionsführer als Interimspräsidenten anerkannt. Maduro hat daraufhin die diplomatischen Beziehungen komplett abgebrochen. Die USA haben mit einem Ölembargo reagiert, um dem Regime in Caracas den Geldhahn zuzudrehen und den ungeliebten Präsidenten loszuwerden. Aber Maduro blieb. Also dann, warum es nicht mal mit einem Kopfgeld versuchen? Das steht mittlerweile bei sagenhaften 50 Millionen Dollar, genauso hoch wie damals das für Osama bin Laden. Die Begründung der Trump-Regierung, Maduro sei der Kopf des Drogenkartells Kartell der Sonnen. Zusätzlich wurden er und sein Umfeld als Terrororganisation eingestuft. Und so hatte Donald Trump tatsächlich den politischen Spielraum, die jüngsten Militäraktionen als Anti-Drogen-Kampf darzustellen. Während der US-Präsident dieses Narrativ weiter befeuert, sprechen andere Republikaner offener über die echten Interessen. Die Abgeordnete Maria Salazar aus Florida nennt gleich mehrere Gründe, warum die USA sich militärisch in Venezuela engagieren sollten. Grund Nummer eins:
Venezuela for the American oil companies will be a field day. Because it will be more than $1 trillion in economic activity.
US-Ölfirmen könnten in Venezuela eine Billion Dollar verdienen, hat sie bei Fox News gesagt. Erst danach folgen geopolitische Argumente und ganz zum Schluss der angebliche Drogenhandel. Was sich da vor der Küste Venezuelas zusammenbraut, ist also nicht nur ein Konflikt um vermeintliche Drogenrouten. Es ist ein Machtkampf um Rohstoffe, Einfluss und geopolitische Positionen. Ein jahrzehntealter Streit, der durch Sanktionen, Ideologie und wirtschaftliche Interessen immer weiter aufgeheizt wurde. Hinter dem militärischen Säbelrasseln stehen weniger Boote voller Drogen, sondern vor allem Tanker voller Öl. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Gabor Steingart spricht gleich mit der Transformationsberaterin Sophia von Rundstedt über die immer weiter um sich greifende Deindustrialisierung Deutschlands, wie das richtige Trennungsgespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer laufen sollte und über die Herausforderungen nach einer Kündigung.
Jeder sitzt selber im Fahrersitz der eigenen Karriere.
Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie die Wall Street in den Dezember gestartet ist. Wir berichten über einen Pilz mit kosmischer Strahlkraft und wir feiern ein Gebäck, mit dem schon im Sommer die Weihnachtszeit beginnt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Umbruch. Branchen schrumpfen, Produktionsstandorte wandern ab, Jobprofile verschwinden. Vom Maschinenbau bis zur Autoindustrie. Unsere renommierten Vorzeigefirmen verlieren an Strahlkraft. Und das geht einher mit etwas, was für viele Menschen vor Jahren noch undenkbar schien, dem Jobverlust. Auch Medienkonzerne sind davor nicht gefeit. Erst gestern kam die Meldung, dass RTL bis zu 1000 Stellen abbauen wird. Über diese Zäsur in der deutschen Wirtschaft, über Kündigungen, Trennungsgespräche, aber auch über die Chancen beruflicher Neuorientierung spricht Gabor Steingart mit Sophia von Rundstedt. Sie ist Geschäftsführerin des führenden deutschen Outplacement- und Transformationsberatungsunternehmens, das ihren Namen trägt. Sie kennt beide Seiten, die Sorgen der Unternehmen und die Ängste der Betroffenen. Gabor Steingart hat mit Sophia von Rundstedt gesprochen über Veränderung, Verantwortung und die Frage, wie ein fairer Abschied, aber auch ein neuer Anfang gelingen kann.
Einen schönen guten Morgen, Sophia von Rundstedt.
Guten Morgen.
Das große Feuern hat in vielen Firmen begonnen bzw. läuft weiter. Deindustrialisierung ist das Stichwort. Zehntausenderweise trennen sich die großen Konzerne von ihren Mitarbeitern. Das heißt, das sind gute Zeiten für Sie und Ihr Geschäft, richtig?
Einerseits ja, weil natürlich viel restrukturiert wird und wir ja Unternehmen bei Personalabbau unterstützen. Andererseits ist natürlich unser Auftrag auch, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Und da sieht es ja sehr herausfordernd aus gerade.
Ja, wie läuft das, wenn da eine Firma einen solchen Block an Beschäftigten loswerden will, in der Produktion vielleicht, vielleicht auch in der Verwaltung? Wer teilt diesen Menschen das mit? Machen Sie das?
Wir wünschen uns immer, dass das die Führungskräfte selber machen. Und das ist auch die absolute Regel, dass ich als Führungskraft meinem Mitarbeitenden verkünde, dass er oder sie bei uns im Unternehmen keine berufliche Zukunft mehr hat.
Das heißt, die Leute kommen zu Ihnen, wenn der erste Schock schon überwunden ist?
In der Regel ist es so, dass wir mit den Unternehmen frühzeitig im Gespräch sind, um die Konzeption für beispielsweise ein Freiwilligenprogramm zu planen und zu besprechen. Und im Zuge dessen wird natürlich auch gemeinsam überlegt, wie läuft die Kommunikation, wie werden Führungskräfte darauf vorbereitet. Genau, und dann bis hin zur Umsetzung begleiten wir sozusagen den ganzen Prozess.
Ja, also wie führt man ein solches Kündigungsgespräch zum Beispiel oder das Angebot, die Firma freiwillig in Anführungsstrichen verlassen zu können? Was ist der richtige Zeitpunkt und der richtige Ton?
Meistens ist es ja ein erstes Veränderungsgespräch, denn in Deutschland ist es ja nicht so einfach zu kündigen. Oftmals sind es auch keine Kündigungen, sondern Freiwilligenprogramme. Also es geht darum, sich zu einigen und eine Aufhebungsvereinbarung zu schließen. Das erste Gespräch, wie gesagt, sollte die Führungskraft führen. Wir empfehlen, das Gespräch nicht am Freitag zu führen und auch nicht kurz vor Feierabend. Denn in der Regel möchten die Betroffenen sich gerne dann anwaltlich beraten lassen. Und außerdem muss man das ja vielleicht auch erstmal verdauen, weil es in vielen Fällen auch eine Überraschung ist. Und da empfehlen wir immer, dass das sozusagen am Vormittag stattfindet, damit man danach noch Zeit hat, sich auszutauschen und gegebenenfalls eben auch anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Es ist nicht doppelt hart am Vormittag, wenn man dann wieder zurück muss in die Abteilung. Abends könnte man direkt gehen, vielleicht nicht in die Kneipe, aber nach Hause und ist mit sich alleine und nicht mit seinen Kollegen, die fragen, was war das denn?
Genau, deswegen empfehlen wir auch, denjenigen oder diejenige im Anschluss an das Gespräch freizustellen. Wir empfehlen auch, dass im Gespräch ein Papier mit den wesentlichen Eckpunkten für ein mögliches Aufhebungsangebot ausgehändigt wird, damit er oder sie die Möglichkeit hat, das in Ruhe anzuschauen, mit Beratern und persönlichen Umfeld zu besprechen.
Und wie geht's dann weiter? Die Menschen kommen ja nicht einzeln sozusagen bei einer Outplacement-Beratung an, sondern im Block. Was ist die normale Losgröße, nennen wir das jetzt mal, von Entlassung oder Menschen, die zu verändern sind?
Ja, also da gibt's alles. Also es gibt sozusagen Einzelfälle. Jetzt gerade gibt es große Restrukturierungen, wo eben zig oder hunderte oder sogar über 1000 Mitarbeitende betroffen sind.
VW, Conti, Bosch.
Zum Beispiel, genau. Und ja, je nachdem, wie die Informationskaskade dann mit dem Kunden geplant wird, finden diese Gespräche statt. Wir führen teilweise auch sogenannte Auffanggespräche, also dass unmittelbar im Nachgang zum Trennungsgespräch ein Berater oder Beraterin aus unserem Hause mit dem Mitarbeitenden dann spricht und da so ein bisschen versucht zu beruhigen, zu erklären, wie ein Prozess der weiteren Begleitung jetzt aussehen könnte.
Wie geht's dann weiter für die Menschen? Das Versprechen und die Erwartung von Outplacement ist ja, dass ich nicht zum Stempel, nicht zum Arbeitsamt muss, sondern in einem Markt, der vielleicht ja Fachkräftemangel, steht in meiner Zeitung, zu vermelden hat, dass ich weitervermittelbar bin. Ist das so?
Das ist natürlich der Wunsch und der Anspruch. Und wenn wir in diesen Prozess starten, machen immer eine Standortbestimmung. Was kann ich, was will ich und wo wird das gebraucht? Also um es mal auf den Punkt zu bringen. Also es geht darum, die berufliche Zielsetzung herauszuarbeiten. Es geht darum, berufliche Stärken und Erfolge herauszuarbeiten. Das ist etwas, was viele Menschen gar nicht so benennen können. Was kann ich denn wirklich gut? Womit war ich denn erfolgreich in meinem Job bisher? Was habe ich alles so gemacht über die Jahre? Oftmals stellt sich dann auch raus in der Beratung, dass Menschen Dinge können und Erfahrungen gesammelt haben, die im letzten Job vielleicht gar nicht so zum Tragen gekommen sind, aber die trotzdem sehr relevant sein können für den Arbeitsmarkt. Es können ja auch Kenntnisse sein, die ich im persönlichen Umfeld erworben habe. Beispielsweise, wenn ich mich jetzt persönlich für IT oder so interessiere, kann es ja sein, dass ich da Wissen habe, was eben relevant sein kann für den Arbeitsmarkt. Also das rauszuarbeiten. Und dann geht es darum zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es am Arbeitsmarkt. Und da nutzen wir eben auch künstliche Intelligenz, um passende Stellenvorschläge zu finden und unseren Klienten, wie wir die Menschen in der Beratung nennen, dann zuzuspielen, um dann eben idealerweise den passenden Job zu finden. Und dann geht es natürlich auch darum, so einen Bewerbungsprozess zu begleiten.
Nun befindet sich ja die Wirtschaft nicht einfach nur in einer Rezession, sondern in einer Transformation. Das heißt, der Verbrennungsmotor beispielsweise, der stirbt so langsam, die Stahlindustrie geht runter. Wie geht man um mit Menschen, die betroffen sind von einem Jobwechsel, der nichts zu tun hat tatsächlich mit ihnen selber, sondern einfach, dass die Industrie sich verändert, der Mann vom Band nirgendwo mehr gebraucht wird?
Das ist ja leider jetzt auch oftmals der Fall, dass die Menschen dafür gar nichts können. Die entscheidende Herausforderung ist, sich zu überlegen, und das ist dann auch Kern unserer Beratung, wo habe ich eine Chance mit dem, was ich kann oder was ich lernen könnte in einem überschaubaren Zeitraum, und auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es, sich weiter zu qualifizieren. Und dafür stehen ja auch meistens Mittel bereit. Aber für den Einzelnen ist die Herausforderung zu verstehen, was ist denn die richtige Weiterbildung und welche Jobchancen habe ich dann auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich mich da auf den Weg mache. Und wir erleben oft, dass Unternehmen viele Angebote machen, aber meistens die Menschen deren Jobprofil möglicherweise von diesen Veränderungen betroffen ist. Und das gilt ja in der einen oder anderen Form im Prinzip fast für jeden Job mittlerweile. Das aber für sich noch nicht so angenommen haben und die Bereitschaft zur Veränderung und Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln nicht so ausgeprägt ist, wie wir es eigentlich gerne uns wünschen würden. Und dazu sind wir sozusagen auch mit da, um das zu unterstützen. Und das ist auch das, was wir dann Workforce Transformation nennen. Also wie kann man nachhaltig die Belegschaft weiterentwickeln mit den Fähigkeiten, die künftig gebraucht werden. Und idealerweise kommt es dann auch gar nicht unbedingt zur Entlassung, sondern ich kann Menschen, die sozusagen weiter beschäftigungsfähig und beschäftigungswillig sind und die diese neuen Fähigkeiten sich aneignen, auch in anderen Bereichen im Unternehmen wieder einsetzen. Das ist natürlich jetzt gerade sehr herausfordernd, aber trotzdem erleben wir es immer wieder bei Restrukturierungen, dass eben auch gleichzeitig in einem Unternehmen, was abbaut, auch Vakanzen sind, wo Fachkräfte gesucht werden. Und da ist natürlich der Wunsch und der Versuch immer, dass man schaut, bei denen, die eigentlich gehen müssen, wen können wir requalifizieren, damit er oder sie bleiben kann und in eine neue Rolle hineinwächst.
Aber bei VW, auch bei Conti, bei Bosch, BASF, da geht es um tausende Jobs, die abgebaut werden. Selbst wenn der ein oder andere auf eine offene Stelle da noch kann, unterm Strich steht hier der Jobabbau. Das ist der Börse ja auch fest versprochen, dass hier am Ende fünfstellige Zahlen weniger an Beschäftigten auf der Payroll sind.
Ja, das ist so.
Was ist das Muster dahinter? Gibt es eine Mustererkennung, wo man sagt, jetzt beginnt diese Phase?
Also wir sehen schon, dass bestimmte Branchen jetzt besonders betroffen sind. Die Automobilbranche, Zuliefererbranche schon eine ganze Weile, aber auch der Maschinenbau, die Chemie, der Handel. Also das betrifft im Grunde viele Bereiche und deswegen ist der Arbeitsmarkt auch insgesamt sehr schwer und herausfordernd. Eine große Chance liegt aus unserer Sicht darin, Menschen von den großen Konzernen, das sind ja auch die Zahlen, die man in der Zeitung liest, zu überzeugen, dass auch eine Tätigkeit im Mittelstand attraktiv sein kann. Und dafür ist es dann erforderlich zu gucken in einer bestimmten Region, das sind ja auch meistens Menschen, die nicht so mobil sind, welche mittelständischen Unternehmen, die gerade suchen, gibt es denn hier in der Region und wie können wir die ansprechen und wie können wir das attraktiv machen? Das ist allerdings auch sozusagen gehaltlich eine Herausforderung, weil da meistens nicht so gut bezahlt wird wie in den Konzernen.
Ja. Das heißt aber, die Politiker haben ja eine Zeit lang in der Phase Olaf Scholz bestritten, dass es sowas wie Deindustrialisierung gäbe. Sowas gibt's und das schlägt sich auch ganz konkret nieder.
Eindeutig. Also ausländische Unternehmen, die ihre deutschen Produktionsstandorte schließen, verlagern. Viele Mittelständler. Also wir haben da neulich mal vom Fraunhofer-Institut eine Studie gesehen, dass gerade auch der Mittelstand, also eigentlich sogar der kleinere Mittelstand, also kleiner als 100 Mitarbeitende, besonders stark abbaut. Dass bei den etwas größeren mittelständischen Unternehmen, dass da der Effekt gar nicht so stark ist. Aber gerade die Kleinen, das steht ja dann oft in der Lokalpresse und man kriegt es gar nicht so mit. Aber das sind halt 150 Leute hier, 250 Leute da. Das ist das, was einem wirklich Sorgen machen muss.
Und die DAX-Konzerne, fast durch die Bank.
Ja.
Aber was macht man mit Leuten, die aus einer industriellen Infrastruktur des 19. und des 20. Jahrhunderts kommen? Die müssen umschulen, sagen Sie.
Genau.
Und ein Mensch über 55 beispielsweise, von dem sich jetzt eine große Unternehmung trennt, der ist noch vermittelbar?
Auf jeden Fall. Ich finde es auch fatal, dass teilweise Leute mit Mitte 50 in die Rente geschickt werden. Das sind ja eigentlich Menschen, die noch nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir aktuell haben, ja eigentlich noch dann 12 Jahre arbeiten sollten. Und natürlich sind die weiter einsetzbar. Die Frage ist eben, was möchte jemand machen? Wie flexibel ist er oder sie auch? Vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückzutreten, nochmal vielleicht einen Gehaltsrückschritt in Kauf zu nehmen, ja, und erstmal sich weiter zu qualifizieren. Es ist wichtig, dran zu bleiben und zu gucken, was passiert mit meinem Job, wie verändert er sich, welchen Einfluss hat KI auf meinen Job, wo kann ich mich jetzt schon informieren, weiterentwickeln, eine Weiterbildung machen, um eben am Puls der Zeit zu bleiben und beschäftigungsfähig zu bleiben. Jeder sitzt selber im Fahrersitz der eigenen Karriere.
Frau von Rundstedt, ich bedanke mich. Auch wenn das Thema nicht so sonderlich erfreulich ist, gibt es irgendwas, was uns dabei Zuversicht geben könnte in diesem Prozess? Gibt es Leute, die sind hinterher vielleicht glücklicher, dass sie aus ihren alten Routinen befreit wurden? Gibt es das auch?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viele, die uns das dann zurückmelden, dass es auch eine Riesenchance ist und dass sie glücklich sind, in einer Aufgabe und in einem Umfeld zu sein, wo es wieder eine Zukunftsperspektive gibt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Ein erfolgreicher Unternehmer hat mal gesagt, Zitat, wenn es überhaupt ein Geheimnis des Erfolges gibt, so besteht es darin, die Dinge ebenso von der Warte des anderen aus zu betrachten, wie von der eigenen. Zitat Ende. Der Satz stammt von Henry Ford, dem Mann, der das Fließband eingeführt hat und das Auto aus der Werkhalle in die Welt gebracht hat. Ford wusste, wer nur auf die eigene Position schaut, fährt sich fest. Die Sicht des anderen einzunehmen, Interessen anderer verstehen, gemeinsame Lösungen zu finden, der Kern jeder Verhandlung. Diese Kunst können Sie bei uns lernen, von jemandem, der sie perfektioniert hat. Matthias Schranner war Risikoverhandler der Polizei und als globaler Verhandlungsexperte berät er seit mehr als 2 Jahrzehnten internationale Organisationen, politische Entscheidungsträger und Unternehmen. Wie sie Verhandlungen gezielt steuern und mit psychologischem Know-how gute Entscheidungen treffen, lernen sie im Pioneer Bootcamp Mastering Negotiations an Bord der Pioneer One. Networking und Dinner inklusive. Am 10. Dezember alle Infos dazu in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen wir heute am 2. Dezember auf die Wall Street und fragen, wie hat der letzte Börsenmonat des Jahres begonnen? Die Antwort auf diese Frage kennt natürlich meine Kollegin und Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea. Ja, der Dezemberauftakt an der Wall Street war alles andere als besinnlich. Nach 5 Gewinntagen in Folge sind alle 3 großen Indizes wieder ins Minus gerutscht. Der Dow Jones verlor rund 0,9%, der S&P 500 gut 0,5% und auch an der Nasdaq ging es um 0,4% nach unten. Und damit ist diese kleine Jahresendrally von letzter Woche erstmal ins Stocken geraten. Der große Stimmungsdämpfer kam diesmal aus dem Kryptomarkt. Bitcoin rutschte um etwa 6% unter die Marke von $86.000 und erlebte damit seinen schwächsten Tag seit März. Viele Anleger ziehen sich nämlich jetzt aus riskanten Anlagen zurück und dieser Risk-Off-Modus hat direkt auch auf Tech- und Wachstumswerte durchgeschlagen. Entsprechend unter Druck standen Kryptowerte wie zum Beispiel Coinbase und MicroStrategy, aber auch Teile des KI-Trades, zum Beispiel Broadcom und Supermicrocomputer, wo die Anleger jetzt auch nach der Rallye einfach Gewinne mitgenommen haben. Ganz dunkel war das Bild aber nicht. Nvidia zum Beispiel legte nach einer Beteiligung an Synopsys sogar leicht zu und im Handel profitieren Werte wie Ulta Beauty und Walmart von dem laufenden Weihnachtsgeschäft. Insgesamt sprechen Strategen von einer Phase der Verdauung nach starken Wochen und trotz der Kryptoturbulenzen bleibt der Blick der Anleger nämlich jetzt auf mögliche weitere Zinssenkungen gerichtet in der kommenden Woche und das sorgt dafür, dass die Stimmung zwar nervös, aber nicht durch und durch pessimistisch ist, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Natur so manches Wunder hervorbringt, selbst an einem Ort, den wir eigentlich nur mit absoluter Zerstörung verbinden. Die Rede ist von Tschernobyl, der Ort, an dem sich in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 der Super-GAU abgespielt hat, das Unglück von Reaktor 4.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert.
Am Ort dieser Katastrophe aber wächst eine Lebensform heran, ein Pilz. Und der liefert Stoff, der für Science-Fiction-Filme gemacht ist. Als eine Biologin Ende der 90er zu Forschungszwecken in die Ruinen des Reaktors 4 gestiegen war, hat sie Kurioses entdeckt. Decken und Wände waren bedeckt von einer dichten, schwarzen Schimmelschicht. Nach und nach hat sie Proben untersucht und fand heraus, nicht trotz, sondern gerade wegen der Strahlung, der hohen Radioaktivität an diesem Ort, wächst und gedeiht diese Lebensform heran. Diese Entdeckung hat den Grundstein für weitere Forschung gelegt. Man fand heraus, die Superkraft des Pilzes steckt in seiner schwarzen Farbe. Er ist voller Melanin, das Pigment, das auch unsere Haut schützt. Und genau dieses Melanin lässt ihn Strahlung nicht nur aushalten, sondern sogar in Energie umwandeln. Damit ist der schwarze Schimmel zum Objekt der Forschungsbegierde geworden. Die NASA hat den Schimmel in andere Sphären katapultiert. Auf der Raumstation ISS ist der Pilz sogar noch schneller gewachsen als auf der Erde und hat auch kosmische Strahlung geblockt. Die galaktische Erkenntnis? Der Fungus könnte im Weltall zum Schutzschild werden. Nicht nur in naher Zukunft für Astronauten. Eines Tages könnte er sogar dafür sorgen, dass Menschen vor Strahlung geschützt auf anderen Planeten leben könnten. Bis dahin bleibt es die Geschichte eines Pilzes, dessen Reise von einem verstrahlten Reaktor bis ins All reicht. Und vielleicht noch viel weiter. Fortsetzung folgt.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
In der Weihnachtszeit nicht zu naschen, das geht wirklich nicht. In Deutschland haben wir den Stollen, in Italien den Panettone, eine luftige Hefewolke mit kandierten Früchten. Und in meiner Heimat, den USA, verschenken wir den Fruitcake. Ein Kuchen, der traditionell in so viel Rum und Brandy schwimmt, dass er ewig haltbar wäre, wenn ihn jemand isst. Denn wir verschenken ihn eher als Gag. Kurz und gut, jedes Land hat seine Köstlichkeit. Heute ist Tag des Spekulatius. Und damit geht es um ein Gebäck, das aus den Niederlanden und Belgien kommt und jedes Jahr die Weihnachtssaison in den Supermarktregalen einläutet. Früher wurden die Kekse von Hand in Holzformen gedrückt. Sie haben die Geschichte von Sinterklaas erzählt, dem heiligen Nikolaus, der in Belgien und den Niederlanden die Geschenke bringt. Die Motive haben seine Welt gezeigt. Schiffe, denn er ist der Schutzpatron der Seefahrer. Oder Pferde und Maultiere, seine Fortbewegungsmittel auf Geschenktour. Über den Schiffsweg kam das Spekulatius-Gebäck schließlich nach Deutschland, über den Rhein nach Köln. Und heute kaum zu glauben, aber Spekulatius war lange ein Luxusgut, weil seine Zutaten, Zimt, Nelken, Kardamom, teuer waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das geändert. Mit moderner Produktion wurde es zum Industrieprodukt, das sich heute jeder leisten kann und uns jedes Jahr, manchmal schon im Sommer, daran erinnert, es weihnachtet bald sehr. Und seien wir ehrlich, egal ob Stollen, Panettone oder der unverwüstliche Fruitcake, am Ende gewinnen doch immer die, die schmecken. Spekulatius gehört definitiv dazu. Einmal geöffnet und auf magische Weise ist die Packung plötzlich halb leer. Es sind eben diese kleinen Köstlichkeiten, die den Dezember ein bisschen heller machen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Santa Claus, bring